Zu diesem Thema Bewahrung möchte ich Ihnen einfach ein paar Dinge weitergeben aus dem Buch der Apostelgeschichte. Wie ihr wisst, sind wir ja seit Anfang des Jahres oder eigentlich auch schon im letzten Jahr sind wir dabei, das Buch der Apostelgeschichte uns näher anzusehen. Jetzt sind wir mittlerweile bei Kapitel 12. Heute ist Kapitel 12 dran. Und ich werde da einen Abschnitt nehmen, weil der so stark eben genau das beschreibt, diese Bewahrung, die von Gott kommt. Und wir werden uns einfach so Stück für Stück durchbewegen durch die Apostelgeschichte 12, 1 bis 17, diese Verse, diesen Abschnitt. Und das ist so faszinierend, das zu lesen, wie die Gemeinde damals mit diesen geistlichen Realitäten lebte. Das ist ganz erstaunlich. Und all die Dinge, die wir auch gehört haben, hier in unseren Zeugnissen angeklungen sind, die erleben wir auch in dieser Weise hier. Die werden sich hier wieder entdecken lassen. Und es ist eben so, dass wir in einer gefährlichen Welt leben. Wir adaptieren einfach die Umgebung. Wir leben damit, ganz klar. Aber hier war es der Fall in diesem Kapitel, dass die Leiter der jungen Gemeinde unter starke Verfolgung kamen, von Herodes in dem Fall. Und der hatte richtig Druck ausgeübt auf die Gemeinde. Er hat dann Jakobus, einen der Apostel, den hatte er, das heißt hier im ersten Vers sogar, er hatte einige der Gemeinde genommen, um sie zu misshandeln. Also das war einfach nur, er hatte sie nicht nur aus dem Weg räumen wollen, sondern es ging tatsächlich um diesen ganzen, weil Herodes, der Sohn des Herodes des Großen, der jetzt am Drücker war, er war bekannt für seine Gräueltaten, er war kein guter König in Israel. Und sie Christen wurden praktisch misshandelt für ihren Glauben. Und einer von ihnen war eben Jakobus. Und er wurde enthauptet, heißt es dort. Und wo Herodes Agrippa merkte, das gefällt den Juden, da kann er die Gunst der Juden noch mehr für sich erlangen, dann hat er gesagt, jetzt werde ich auch mir die anderen Leiter vornehmen. Und er zielte auf Petrus, ganz klar. Und Petrus wurde eben auch gefangen genommen und ins Gefängnis gesetzt. Und weil es das Passafest war, weil gerade praktisch Ferienzeit oder eine Feierlichkeit anstand, wurde Petrus nicht sofort hingerichtet, sondern nach dem Fest sollte er hingerichtet werden. Es war im Jahr 42 nach Christus ungefähr, also 12 Jahre nachdem Jesus auferstanden war und die Gemeinde dort unterwegs war. Und was ich machen möchte, ganz kurz hier einige Dinge hervorheben, die uns zeigen, wie Bewahrung funktioniert oder was wir tun können, um in dieser bewahrenden Gnade zu leben. Und ich möchte die ersten 5 Verse einfach mal lesen und dann da durchgehen, Stück für Stück. Um jene Zeit aber legte Herodes, das ist ab Vers 1, der König Hand an einige der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von 4 Soldaten. Also 16 Soldaten passten auf Petrus auf. Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Und jetzt kommt etwas, was wichtig ist. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Das Erste, was wir hier sehen können, ist die zentrale Bedeutung des Gebets. Wenn wir über Bewahrung reden, kann man eigentlich nicht Gebet ausklammern. Ich hatte am Anfang das Zeugnis gegeben, es gibt Momente, es gibt diese bewahrende Gnade, die geschieht, ohne dass wir irgendetwas tun. Aber hier geht es ja nicht um einen Verkehrsunfall. Hier geht es nicht um eine Gefahr durch das alltägliche Leben. Hier ging es um einen geistlichen Angriff auf die Gemeinde Jesu, ganz klar, die sich in dieser Gefahr entlud. Und was ich hier interessant finde, ist, ich glaube, dass der Tod von Jakobus wie ein Weckruf war. Das muss wie ein Weckruf gewesen sein für die Gemeinde, weil die hatten irgendwie auf einmal realisiert, wir müssen für unsere Leiter beten. Was wäre passiert, wenn sie vielleicht gebetet hätten, bevor Jakobus fest, also um das Gleiche gemacht hätten, bevor Jakobus festgenommen und enthauptet wurde. Wir wissen es nicht. Und das Letzte, was wir sagen wollen, ist, Jakobus wurde deswegen enthauptet, weil wir nicht gebetet haben. Darum geht es gar nicht. Was es aber ganz klar sagt, ist hier, das kann man, denke ich, ganz deutlich entnehmen hier, dass die Gemeinde irgendwie sich zusammengenommen hat und wie so ein Wachruf das entnommen hat, wir müssen im Gebet für Petrus einstehen. Das ist ganz am Anfang hier genannt. Und weil durch Gebet nehmen wir ja die Verheißung Gottes in Anspruch. Das ist ja der Weg, den Gott gesetzt hat. Das ist ja nicht unser Gedanke oder eine gute Idee nur, sondern das ist so, wie Gott wirkt, so wie er das eben vorgesehen hat. Und deswegen heißt es eben auch so, dass Psalm 91 zum Beispiel, wer im Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist meine Zuflucht und meine Burg. Das heißt, dieses Bekenntnis, was wir sprechen, das hat eine schützende Wirkung. Und Gebete sind ja auch Bekenntnisse. Oder wenn es heißt, im Jesaja, im Propheten, deine Mauern werden Heil und deine Tore Lobpreis sein, dann liegt da so viel drin. Das spricht davon, dass also die Stadtmauern waren ja der schützende Teil einer Stadt. Ohne eine Mauer war eine Stadt schutzlos den Feinden ausgeliefert. Und wenn es heißt, dass die Mauern des Heils und die Tore Lobpreis sind, das bedeutet, dass es gewisse Dinge gibt, die wir tun können, um unser Lebensumfeld, um unsere Gemeindearbeit oder wie auch immer unsere Geschäfte auch, unsere Betriebe mit Gebet zu schützen, sodass das Heil Gottes da drum ist. Das ist das Erste, was wir sehen können. Dann geht es weiter hier in Apostelgeschichte 12, ich lese ab Vers 6 bis 11 diesen Abschnitt. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Das war ganz gut, dass er es tat. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. In diesen Versen möchte ich einige weitere Dinge rausbetonen, die wir hier entnehmen können bezüglich dieses Thema Bewahrung. Was wir hier sehen können, ist erst einmal, es gibt so etwas wie die Ruhe des Glaubens. Und das sehen wir darin, Petrus schlief. Und das ist erstaunlich. Stellt euch immer vor, Petrus wusste, was ihm bevorstand. Er wusste es ganz genau. Er hatte das bei Jakobus erlebt. Er wusste, wer Agrippa war. Und er wusste, er war dran. Er wusste, dass nur weil es dieses Passafest gab, diese Gnadenzeit, diese Tage, wo man nichts in dieser Weise unternahm, er wusste, am Ende dieser Festzeit war er dran. Das wusste er. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde in dieser Situation, wo du weißt, der Tod ist nahe, ob du dann so schlafen würdest. Ich muss schmunzeln, weil es gab mal eine Zeit, da hat Petrus Anstoß genommen, dass Jesus das tat. Ihr wisst die Geschichte vom Boot. Jesus schlief im Boot. Petrus hat sich da unheimlich aufgeregt und hat ihm gesagt, Herr, kümmere es dich nicht, dass wir untergehen, dass wir sterben und du schläfst hier. Und jetzt hat er es selbst gemacht. Und das Erstaunliche ist, wir müssen uns das gut vorstellen, wir müssen uns das einfach mal reindenken in die Situation. Petrus ist in dieser Gefängniszelle, er ist umgeben von, also zwei Soldaten sind direkt bei ihm, zwei stehen vor der Tür, er ist in Ketten, er schläft dort. Und dann kommt plötzlich dieses übernatürliche Licht. diese Herrlichkeit Gottes in diesen Raum. Und der Engel manifestiert sich. Die Herrlichkeit Gottes kommt in den Raum. Und was erstaunlich ist, dass eigentlich, wenn Gott sich offenbart, und das liest du auch in den anderen Geschichten der Bibel, oder ich kenne das in meinem eigenen Leben, ich bin dann hellwach, ich kann da nicht schlafen. Die meisten Menschen, wenn der Engel des Herrn kam zu ihnen, die sind auf dem Boden wie tot umgefallen, weil die waren so geschockt, die waren so verstört, so bewegt, emotional so ausgepowert, möchte ich mal sagen, weil das so mächtig ist, diese Erscheinung. Und Petrus schläft, er merkt das nicht mal, dass die Ehrlichkeit da ist. Ja, das ist immer das Erstaunliche. Und dann, und stell dich das einmal vor, der Engel, das heißt hier, der Engel schlug Petrus in die Seite. Das heißt, und dieses Wort schlagen ist ein Wort, was mit Gewalt irgendwas tun. Ich stelle mir das vor, dass der Engel nicht nur so ihn antippte, sondern ihn so richtig wach schlagen musste, weil so sehr war Petrus in der Ruhe, in dem Frieden, dass ihn nichts aus der Ruhe bringen könnte, wie man das sagt. Also Petrus scheint schon recht schlaftrunken oder sogar schon schnarchnasig zu sein, würde ich ja mal sagen. Das sagt man so, wenn jemand einfach nur so schläfrig, so träge ist. Und die Frage ist, warum war Petrus so voller Frieden? Warum wohl war Petrus so voller Frieden? Warum musste der Engel hart arbeiten, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen? Das ist hier die Frage. Und ich glaube, die beste Antwort, die wir finden können, ist, dass die finden wir in Johannes 21. Ihr erinnert euch, 12 Jahre zuvor, nachdem Jesus auferstanden war und seine letzten Worte zu den Jüngern gab, in Johannes 21, da lesen wir dieses Gespräch, was er mit Petrus hat. Ihr wisst das, wie er dann ihn dreimal sagt, weide meine Lämmer und so, weide meine Schafe. Und das kennen wir, die Geschichte. Aber in Vers 18 sagte er, Petrus gab er ihm ein prophetisches Wort, eine Verheißung. Und er sagte zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst hin, wo du nicht wolltest. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges hier. Jesus sagte, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich bringen, wohin du nicht willst. Ich glaube, dass Petrus diese Verheißung für sich genommen hat, wenn du aber alt geworden bist, und daran einfach festgehalten hat. Er wusste, Gott hatte gesprochen, wenn du alt geworden bist, dann wird etwas geschehen, worüber du keine Kontrolle hast. Und wenn wir was eigentlich hier deutlich wird, ist, wenn wir die Verheißung Gottes für uns persönlich ergreifen können, dann können wir so ruhen im Glauben, dann bringt uns nichts aus der Ruhe. Das ist das Starke dabei. Und deswegen auch, finde ich auch sehr kostbar, was du sagtest bezüglich, dass du sagtest, dass ob wir jetzt impfen oder nicht impfen, es darf nie eine Entscheidung aus der Furcht sein, sondern es soll eine Entscheidung des Glaubens sein. Das finde ich sehr gut. Und einfach ein Glauben auf die Verheißungen Gottes, wo wir uns darauf stellen und sagen, Gott, ich vertraue dir, du hast gesprochen. Weil Gott gesprochen hat, können wir total im Frieden sein. Und das gilt natürlich für jede Lebenssituation. Was wir auch in diesen Versen sehen, und das ist ja das, was so stark dargestellt wird, was so zentral auch ist, der Dienst der Engel, das ist der nächste Punkt. Das Thema Bewahrung lässt sich eigentlich ganz schlecht trennen von dem Thema der Engel. Und wir reden viel zu wenig über die Realität von diesen himmlischen Wesen. Und haben sie eigentlich recht aus dem Blickfeld verloren. Leider, wenn heutzutage über Engel geredet wird, dann wird es sehr oft in einem Kontext von Mystik und New Age und irgendeinen spirituellen Dingen genannt, oder auch von okkulten Praktiken, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Wir als Christen sollten diejenigen sein, die mit der Realität der Engel leben, mehr als alle anderen Menschen. Und und damit rechnen auch, dass sie, dass es real ist. Und was sind Engel? Da möchte ich ganz kurz nur darauf eingehen. Und, selbst Petrus war ja einer der leitenden Leute der Gemeinde, selbst Petrus musste zu dem Punkt kommen, wo er merkt, dass Engel keine innere Wahrnehmung sind, sondern dass sie eine äußere Erscheinung, eine Realität sind. Und das sagt er ja auch im Vers 9, das hatten wir ja gelesen. Er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit, dass es real war. Denn er dachte, er würde in einer Vision leben. Er würde das träumen, könnte man auch sagen. Er verstand nicht, dass das real war, dass das kraftvoll war. Und in der Tat sind Engel so real, dass man sie sogar mit Menschen verwechseln kann. Das wissen wir hier aus Hebräer 13, Vers 2. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Stellt euch das einmal vor. Den Gläubigen muss man sagen, passt auf, seid gastfrei, macht eure Häuser auf, denn es könnte sein, dass das Engel sind. Ihr denkt, das sind Menschen, aber vielleicht sind das Engel. Ich finde das erstaunlich. Das sagt uns auch etwas über die Erscheinung von Engeln, dass sie in menschlicher Form erscheinen. Und wer weiß, wie oft wir schon mit Engeln zu tun hatten. Ich habe mächtige Zeugnisse gehört von Leuten, die auch gerade, wenn es um Missionen geht, um den Auftrag, weil Engel sind ja nicht dabei, dass man einfach nur mit ihnen so spielt oder sonst etwas. Es geht ja darum, dass sie uns zur Seite gestellt sind, um uns zu unterstützen, zu helfen. Wie in entscheidenden Momenten, in aussichtslosen Situationen, plötzlich Personen auftraten, in Behörden und so weiter, die ihnen halfen, die wichtige Prozesse in Gang setzten und nachher nicht mehr aufzufinden waren. Als hätte es sie nie gegeben. Und ich glaube, wir sollten mit solchen Dingen rechnen. Das ist so faszinierend. Und das heißt eben, sie sind dienstbare Geister, Geisteswesen. Aber sie sind real, sie sind in Form von diesen Menschen. Und das Tolle ist, und das sehen wir hier auch in dieser Geschichte, es gibt persönliche Schutzengel. Jeder von uns hat einen persönlichen Engel. Woher weiß ich das? Wenn man das hier liest in diesem Kapitel, als Petrus danach befreit wurde schließlich und zu der Gemeinde kam, dann glaubten sie nicht, dass er wirklich befreit wurde und sagten, es ist sein Engel. Das heißt, es war klar für sie, Petrus hatte einen ganz besonderen Schutzengel und den brauchte er auch, na klar. Und, aber nicht nur Petrus hatte es, sondern du, Matthäus, du, Frieda. Wir alle haben unseren persönlichen Schutzengel. Er ist abgesandt, um uns persönlich zu bewahren. Und ich denke, wenn wir in dem Bewusstsein leben würden, dass Engel real sind, ich denke, wir würden anders leben. Wir würden anders leben. Und ich muss mir das selbst natürlich ganz klar, das gilt genauso für mich, ich muss mir das selbst immer wieder sagen. Die Herausforderung ist, den Herrn durch den Engel zu sehen und nicht sich auf die Engel zu fixieren. Das ist das Schwierige und da läuft es so oft schief, weil wir so fasziniert sind von den Engeln, dass unsere Aufmerksamkeit abgelenkt wird von dem Herrn auf den Engel. Und das wissen wir, das ist nicht nur uns, passiert nicht nur uns, sondern das ist auch Johannes zum Beispiel passiert, dem Apostel. Als er die Offenbarung empfing, der Engel sich offenbarte und er wollte ihn schon anbeten sogar. Und der Engel sagte, na, tu es nicht. Ich bin nur dein Mitknecht, bete Gott an. Heißt es dort stark. Das ist eine starke Geschichte, weil das zeigt, wie wir damit umgehen sollen. Warum können Engel fliegen? Weil sie sich selbst nicht so gewichtig nehmen. Engel sind sehr demütig, das zeichnet sie aus. Das zeichnet sie aus. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Gut, was wir auch sehen können in Bezug auf Bewahrung. Wir haben gesehen, das Gebet, die Ruhe des Glaubens, den Dienst der Engel. Und was wir sehen können, wenn es um Bewahrung geht, müssen wir lernen zu rechnen mit diesen übernatürlichen Wirken Gottes. Und das kann man in dieser Geschichte ganz stark sehen. Weil das haben die, das haben die Christen eben auch erlebt, das hat Petrus erlebt, obwohl er es nicht realisierte gleich. Es heißt hier, dass die Ketten abfielen, sie gingen unbemerkt an den Wachen vorüber. Stellt euch vor, zwei Wachen mit ihm in der Zelle, zwei vor der Tür, die geschlossen waren. Die Türen öffneten sich von selbst. Dann kam es schließlich zu dieser Haupteingangstür, die zur Straße führte. Das war eine schwere eiserne Tür, heißt es hier. Die tat sich von selbst auf. Ich finde das faszinierend, wenn man sich das vorstellt, wie übernatürlich das, wie das Wirken oder das, die Arbeit der ersten Christen, das Leben der ersten Christen von diesem übernatürlichen Wirken bestimmt war. Ich denke, wir sollten viel mehr damit rechnen. Und die Geschichte endet damit, dass Petrus alles das versteht, worum, was hier gerade passiert ist. Er geht zu seinen Mitgläubigen, zu der Gemeinde in Jerusalem, die am Beten waren, die beteten und beteten. Er klopft an die Tür. Die Magd, heißt es dort, also das Dienstmädchen, geht an die Tür, merkt, hört an der Stimme, das ist Petrus. Und es heißt, vor Freude geht sie zurück zu der Gebetsgemeinschaft und sagt, es ist Petrus, steht an der Tür. Und die sagen, du spinnst. Ja, das heißt, ich finde das so interessant, weil was wir daran sehen ist, dass sie eigentlich in dem Moment gar nicht glaubten an die Erfüllung ihrer eigenen Gebete. Sie hatten nicht geglaubt, dass ihre Gebete wirklich einen Unterschied machten. Sie glaubten, sie konnten das irgendwie selbst nicht glauben. Und was ich interessant fand, man kann so eifrig sein im Gebet, das nehme ich auch daraus, dass man hätten sie ja schon aufhören müssen, weil das Gebetsanliegen war ja schon erreicht, aber sie haben trotzdem weiter gebetet. Da sehen wir, man kann so im Eifer sein, eifrig sein, dass man, das ist wie eine Maschine, die einfach weiterläuft. Und ich glaube, hier, was wir hier sehen, ist, wie wichtig es ist, geistgeleitet zu sein im Gebet. Das ist das, was ich hier rausnehme. Das, und was ich weitergeben möchte, wir wollen, es geht nicht nur um einfach beten, um des Betens willen, sondern es geht darum, geleitet zu sein durch den Geist. Zu wissen, wann man anfängt und zu wissen, wann man aufhört. Das ist geistgeleitet beten. Und diese ganze Geschichte, und das ist, damit möchte ich Schluss machen hier, diese ganze Geschichte, von der wir lesen, von dieser Bewahrung, die hat eine interessante Parallele im Alten Testament. Und diese Geschichte ist, ich glaube, jeder von uns hat die schon einmal gelesen oder auch gehört, dieses ist die ermutigende Geschichte von Elisa und seinem Diener. Wie ein feindlicher Herrscher es einfach nicht verstehen kann, dass seine Pläne ständig durchkreuzt werden, weil jemand diese Pläne, die er schmiedet in seinem Tempel, kennt und sie an die israelische Heerführung oder jüdische Heerführung oder israelische Heerführung weitergibt. Und dieser jemand war Elisa. Der wusste ganz genau, was bei den Feinden Israels vorging, was dort ausgeheckt wurde an Strategien, und er gab das dann weiter. Und dann sagte der König, das geht nicht, wir müssen diesen Geheimdienst, den müssen wir stilllegen, diese Quelle müssen wir austrocknen. Er schickte Truppen hin, und als am Morgen der Diener aufstand, der Diener Elisas, hinausschaute, da fiel ihm, also dann, da wurde er blass vor Schrecken, weil der ganze Berg, wo Elisa wohnte, war umgeben von diesen Feindesmächten. Und es fiel ihm, sein Herz fiel ihm wirklich, also sein Herz fiel ihm, rutschte ihm in die Hose, genau. Das war so seine Situation. Und Elisa sagte, und er betete und sagte, öffne diesen meinen Knecht, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und in dem Moment sah er, und er sah, wie dieser Berg umgeben war von dieser geistlichen Engelsmacht, diesen feurigen Waren und den Heerscharen des Herrn, die diesen Berg schützten. Und dann, was dann natürlich kam, ist auch stark, weil das passt alles, hier ist alles eine Parallele in dieser Geschichte. Dann betete Elisa, sagte, schlage dieses Heer, das gegen mich kommt, mit Blindheit. Und die Soldaten, diese ausgebildeten, trainierten, gesunden, kernigen Männer, sie waren in einem Nu nicht in der Lage, sie waren orientierungslos, sie waren in einem Nu nicht mehr in der Lage, sich irgendwie ihr Ziel zu erreichen, Elisa gefangen zu nehmen. Das ist genau das, was bei Petrus geschah. Die Wächter, die konnten das nicht sehen. Vor den Wächtern gingen sie raus. Und die Wächter bei Petrus, das war ja so, dass es damals so war, wenn ein Wächter versagte, bedeutete das nicht nur, dass man nett vor die Tür gesetzt wurde, entlassen wurde, sondern es bedeutete den Tod. Man wurde hingerichtet. Das geschah natürlich auch. Überlegt mal, 16 Menschen leben, 16 Wächter wurden hingerichtet von Herodes wegen Petrus. Das ist auch noch eine andere Geschichte hier, darüber man sprechen könnte. Also, es ist so ermutigend zu sehen, Bewahrung, wie Gott bewahrt. Und je mehr wir uns das auch bewusst machen und in diesem Bewusstsein leben, desto mehr werden wir das auch erleben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da immer wieder uns das bewusst machen. Deswegen beten wir auch. Deswegen glauben wir. Deswegen lassen wir uns durch den Heiligen Geist leiten. Deswegen haben wir die Geistesgaben, um einfach einen Schritt voraus zu sein. Und es geht ja alles um die Sache des Herrn hier. Es geht darum, um diesen Auftrag, den er uns gegeben hat, zu erfüllen. Und natürlich auch um unsere persönlichen Belange, ganz klar. Mit diesen Gedanken würde ich gerne mit uns in das Abendmahl gehen, weil das Abendmahl ist ein Augenöffner. Wir denken an die Emmaus-Jünger. Ich hatte am Anfang das ganz kurz erwähnt. Als Jesus mit den beiden Jüngern aus Emmaus zusammen saß und das Brot brach, da offenbarte er sich in diesem Moment. Und dann erinnerten sie sich und sagten, brannte es nicht in unseren Herzen, wie er uns die Schriften öffnete. Und das Entscheidende ist, dass wir sehen, dass Jesus selbst ganz besonders anwesend ist, wenn wir das Brot brechen und wenn wir von dem Kelch trinken. Weil das hat er uns gegeben, während wir das Brot brechen und von dem Kelch trinken, dürfen wir wissen, dass seine erlösende Kraft, dass sein Leben in unserer Mitte freigesetzt wird. Keep on praying in the Spirit. Keep on praying. Ephesians 6:18 says,
bed together. Just begin to stir the spirit of prayer in the body of Christ. That we can join our prayers and our worship to become a mighty tool.
Tool of praise. Oh,
how times we